Für die, die die letzten Wochen schon dabei waren, wir sind ja schon ein bisschen beim Buch Ruth. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das, was da alles passiert ist, wie Ruth und Naomi aus Moab zurückgekommen sind, wie sie in Bethlehem wieder angekommen sind, Ehren lesen mussten oder durften auf dem Feld von Boas und davon auch von den Krümeln dann überleben konnten. Und dann letzte Woche haben wir uns Gedanken gemacht zu der Nacht auf der Tenne, zu dem Heiratsantrag, den Ruth da unmissverständlich dem Boas sagt, indem sie ihn bittet, dass er sie unter seine Flügel, unter seine Decke nimmt. Und das will er ja auch tun, aber es ist noch unklar, ob er es überhaupt tun kann, ob er sie zur Frau nehmen darf, weil das offiziell erst geregelt werden muss, wie das abläuft. Und darum geht's heute. Das Buch Ruth schließt mit dieser Szene im Stadttor. Da treffen sich nämlich die Leute, um die offiziellen Dinge zu verhandeln. Sie stehen auf, Ruth und Boas, am nächsten Morgen nach dieser Nacht und die Ruth geht nach Hause zu Naomi. Und der Boas, der geht ins Stadttor. Dort, wo die Leute sitzen, da, wo man auch die Vorbeikommenden, wo man denen begegnet, die in die Stadt gehen und aus der Stadt raus. Das war gleichzeitig sowas, wie bei uns heutzutage das Rathaus ist oder das Standesamt. Da werden die amtlichen Sachen verhandelt. Da wird auch Gericht gehalten im Stadttor. Da hat man sich getroffen und da wurden die wichtigen Sachen entschieden. Und da geht er hin, der Boas, und wartet so lange, bis dieser andere Mann, von dem er da erzählt hat, der vorher das Recht hat auf das Land von Elimelech und von Naomi, bis der vorbeikommt. Und der kommt tatsächlich vorbei und dann ruft ihm der Boas zu, komm her, setz dich zu mir hin. Und der Mann setzt sich zu Boas. Und dann holt er noch 10 andere Männer aus der Stadt, bittet sie auch Platz zu nehmen. Er schafft also ein offizielles Gremium da. Sie setzen sich dazu. Und dann sagt er zu diesem Loskäufer, du, die Naomi ist aus Moab zurückgekehrt und sie will jetzt das Land von unserem Verwandten Elimelech verkaufen. Ich habe gedacht, ich sollte dir das sagen und dir einen Vorschlag machen. Wenn du das Land kaufen willst, dann kauf es jetzt und lass es mich wissen. Weil du bist der erste Löser, der erste, der das Recht drauf hat. Und nach dir komm ich. Und der Mann überlegt, soll er das machen? Und dann sagt er, ja, ich will das Land auslösen. Das ist vielleicht für Boas der Schockmoment in der Geschichte. Wie geht jetzt die Geschichte aus? Jetzt hat er sich doch erträumt, dass er die Ruth zur Frau nehmen darf, dass er die auslösen darf. Und nur weil einer vor ihm an der Reihe ist, kann es sein, dass die ganze Geschichte über den Haufen geworfen wird. Wie ist es mit dem Happy End in dieser Ruth-Geschichte? Jetzt hat sich doch die Entscheidung so schön angebahnt, ja, dass die sich kennengelernt haben, mehr und mehr, Boas und Ruth, dass er sogar bereit ist, sie auszulösen. Und jetzt kommt der Löser, der vor ihm dran ist und sagt, ja, ich möchte dieses Land. Das ist eine Spannung in der Geschichte. Und vielleicht erinnert ihr euch an das, was wir letzte Woche genau angeguckt haben, was die Ruth Cleveres gemacht hat in dieser Nacht. Sie hat nämlich 2 israelische Gesetze verbunden, hat nämlich das eine, wo es darum ging, dass man das Land auslöst, ja, dass das Land im Familienbesitz bleibt, 3. Mose 25, hat sie verbunden mit dem, was in 5. Mose 25 steht, nämlich das, dass man die Nachkommen, dass man dem nahen Nachkommen zeugen soll. Und das tut der Boas jetzt auch. Jetzt hier im Tor sagt er nämlich, gut, wenn du das Land von Naomi kaufst, dann gehört aber dazu, dass du die moabitische Witwe Ruth auch auslösen musst. Dass du sie heiraten musst, dass du ihrem verstorbenen Mann ein Erbe zeugen wirst. Und das macht diesen Löser nochmal nachdenklich. Und dann sagt er, naja dann, wenn das so ist, dann kann ich das Land nicht auslösen. Weil wenn ich jetzt ein Nachkomme auch noch zeugen muss, dann könnte es ja sein, dass der nachher Anspruch anmeldet, nicht nur auf das Land, sondern auch auf das, was ich als Erbe sowieso schon einbringe, was aus meiner Familie ich mitbringe. Und dann würde ich mein Erbe eventuell gefährden. Ja, dann könnte es sein, dass mein Erbe weniger wert wird. Das will ich nicht. Die Gefahr gehe ich nicht ein. Das Risiko ist mir zu groß. Übernimm du mein Loskaufrecht. Ich kann das Land unter diesen Bedingungen nicht auslösen, sagt der Mann. Und Boas ist natürlich erleichtert, weil jetzt er am Zug ist und weil er jetzt die Ruth auslösen kann und das Land als seines annehmen kann. Man hat dann damals, wenn man einen Vertrag geschlossen hat, so wie man heute vielleicht eine Unterschrift unter einen Vertrag setzt, hat man damals sich im Hof eine Sandale, im Tor eine Sandale weitergegeben. Ja, das war das Zeichen dafür, dass der Vertrag jetzt rechtsgültig ist. Das heißt, der Auslöser, der verzichtet hat auf sein Recht, gibt als Zeichen dem Boas diese Sandale und damit ist es ein rechtsgültiger Vertrag. Da steckt auch noch ein bisschen was anderes dahinter. Man kann auch mal im 5. Mose 9 noch nachlesen. Da gibt's auch diese Sandale, wo es dann darum geht, dass jemand, der nicht bereit ist, für seinen Schwager eigentlich ein Nachkommen zu zeugen, dass der eine Sandale ausziehen muss. Und das ist da auch noch ein Zeichen von der Schande. Also das steckt da so ein bisschen mit drin. Aber in dem Fall ist auf jeden Fall ein Vertragsschluss. Das war ganz üblich, dass man damals eine Sandale gewechselt hat. Und so macht er das dann auch. Und dann nimmt der Boas die Sandale an und sagt dann zu den umstehenden Leuten, also ihr seid die Zeugen, ihr habt es alle gesehen. Ich bin jetzt der, der den gesamten Besitz von Elimelech, von den Söhnen Kilion und Machlon und von Naomi kauft. Und zusammen mit diesem Land erwerbe ich auch die Ruth, die moabitische Witwe von Machlon. Sie soll meine Frau werden, dass der Verstorbene einen Erben bekommt, der seinen Namen weiterträgt. So wird sein Name im Kreis seiner Verwandten und unter den Bürgern der Stadt nicht untergehen. Ihr seid die Zeugen dafür. Und die Männer bezeugen das und sagen, ja, wir sind Zeugen. Der Herr beschenke die Frau, die dir jetzt in dein Haus kommt. Er beschenke euch so reich wie Rahel und Lea, aus denen ein ganzes Volk Israel vorgegangen ist. Euer Familienglück soll groß werden. Euer Name soll bedeutend werden in Bethlehem. Er schenke euch durch diese junge Frau so viele Nachkommen, wie er dem Ahnherrn Peres geschenkt hat. Bis hierhin mal in dieser Geschichte. Ich will euch heute zwei Gedanken mitgeben und mein erster heißt, Erlösung ist eine Befreiung. Es geht ein bisschen um die Erlösung. Wir gucken anhand von der Geschichte an, was die Erlösung denn ist. Erlösung ist eine Befreiung. So ist es auf jeden Fall in der Geschichte für die Ruth und für die Naomi. Sie werden ausgelöst, ja? Sie werden befreit. Sie sind jetzt nicht mehr in der Sorge gefangen, ob sie weiterhin genug zu essen haben, ob sie versorgt sind, ob sie rechtlich ohne Beistand bleiben müssen. Sie sind befreit von der Unsicherheit. Sie sind versorgt. Sie sind nicht mehr länger Opfer von ihrer leidvollen Familiengeschichte. Es ist eine Erlösung, was an diesem Tag für die Ruth und für die Naomi passiert. Für den Boas ist diese Erlösung eine Auslösung. Denn er muss die beiden ja auslösen. Ja, ihr erinnert euch, das ist ein bisschen ein kleiner Unterschied. Auslösung heißt, es kostet ihn was. Ja, er muss was dafür bezahlen. So wie wie man den Gewinnschein bringen muss. Vielleicht war das für ihn sowas Ähnliches, wenn er seinen Gewinn jetzt quasi im Tor abholen darf. Aber es kostet ihm was. Er muss einen Preis bezahlen für das Land. Für ein Land, das nicht auf Dauer in sein Erbe gehen wird, sondern nur bis zum nächsten Erlassjahr. Und das sogar sein Erbe gefährdet, wenn er mit der Ruth Kinder kriegt. Das ist ein Preis, den der Boas dafür bezahlt, für diese Erlösung. Aber das ist ein Preis, der es ihm wert ist. Dass der Name von Machlon, von Elimelech weitergeführt wird, das lässt er sich was kosten. Das ist was ganz Wesentliches bei der Erlösung, auch wenn wir über die Geschichte hinausgucken. Erlösung befreit, aber Erlösung kostet auch was. In den nächsten paar Wochen ist ja die Fastenzeit, die beginnt ja am Mittwoch. Und vielleicht ist es für manch einen auch so eine Zeit, wo man sich von was erlösen möchte. Ja? Also irgendwas, wo man sagt, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu wichtig geworden, das hat mich zu sehr im Griff. Da wäre es vielleicht gut, wenn ich mich davon loslöse, wenn ich das ablöse von mir. Wenn du das probierst in der Fastenzeit, dann wirst du wahrscheinlich auch merken, auch da kostet es dich was. So ganz leicht geht es meistens nicht. Es kostet dich also zumindest mal Überwindung, es kostet dich Verzicht auf was, es kostet dich vielleicht auch einen starken Willen. Es kostet was, wenn man was loslösen möchte. Aber es kann auch eine Befreiung sein. Wenn man was fastet, das einen stört, das einen zu sehr in Beschlag nimmt, das einen von Gott fernhält, dann fastet man was so, dazu ist es eigentlich auch gedacht, diese Fastenzeit. Ja, es ist eigentlich eine Bußzeit, 7 Wochen vor Ostern sollen wir uns Zeit nehmen, um das loszuwerden, um uns von dem zu lösen, was uns im Weg ist, dass wir uns ganz auf das konzentrieren können, was dann an Karfreitag und an Ostern passiert. Buße heißt eigentlich sich lösen von dem, was im Weg ist und sich dann ganz ausrichten können auf das Fest, auf Karfreitag und Ostern. Insofern ist die Fastenzeit schon passend, wenn man sich davon was trennt, wo man sagt, ja, das ist mir zu wichtig, das nimmt zu viel Raum ein in meinem Leben, das stört mich gerade, ist vielleicht auch von zwischen mir und Gott. Das wird dich was kosten, das zu überwinden, aber es wird dich auch befreien. Und genauso ist Fasten eigentlich gedacht. Fasten soll befreien. Fasten soll uns darauf vorbereiten, dadurch, dass es uns befreit, dass wir uns das bedenken können, was Jesus sich hat kosten lassen, uns zu erlösen. Das war nämlich auch nicht gratis, was er für uns gemacht hat. Er hat verzichtet. Er hat darauf verzichtet, sich selber zu retten, um uns die Rettung möglich zu machen. Der Preis, den Jesus bezahlt hat, das war Spott und Hohn, es waren Schläge und Schmerzen. Es war letztlich sein Leben, das er gegeben hat, um uns zu befreien, um uns zu erlösen. Die Erlösung von Jesus ist eine Befreiung für uns und hat einen hohen Preis für ihn. Das gehört zusammen bei der Erlösung. Befreiung und die Kosten dafür. So wie der Boas darum gerungen hat in dieser Verhandlung im Tor von Bethlehem, dass er die Naomi und die Ruth auslösen darf, so hat Jesus darum gerungen, dass er dich freimachen darf. Dass er dich aus den Fesseln der Schuld auslösen darf. Dass er dich aus der Aussichtslosigkeit rausbekommt. Aus einem endlosen Leiden. Seine Auslösung hat ihn was gekostet. Das war nicht gratis, jedenfalls nicht für Jesus Christus, den Löser, unseren Löser. Aber sie war auch nicht umsonst, denn sie macht tatsächlich frei, diese Auslösung. Sie macht uns frei. Sie trennt uns von dem, was uns zu wichtig war, was uns gezeichnet hat, was uns vielleicht auch bitter gemacht hat. Da sind wir dann auch wieder ganz nah dran an der Geschichte von der Naomi. Vielleicht, wenn er zurückdenkt, im Kapitel 1, ich habe das nur so am Rande erwähnt, da kommt, dass die Naomi, als sie zurückkommt von Moab nach Bethlehem, dass sie sagt, eigentlich passt der Name Naomi zu mir gar nicht mehr, das heißt nämlich lieblich. Eigentlich solltet ihr mich Mara nennen, denn Mara heißt bitter. Von Bitterkeit kann Jesus auch frei machen. Am Ende der Geschichte von Naomi heißt, will sie nicht mehr die Mara genannt werden, sondern da passt der Naomi wieder ganz gut zu ihr, weil sie eben erlöst ist. Und so ist bei Jesu Erlösung auch. Er löst uns ab von Schuld, er löst uns aus der Gefangenschaft von der Sünde und dadurch schenkt er uns Erlösung, Befreiung. Durch das, was er dafür bezahlt hat. Er ist der Auslöser und dadurch auch der Erlöser. Ich bin mir bewusst, das klingt jetzt ein bisschen theoretisch oder abstrakt theologisch, wenn wir so über Erlösung nachdenken. Erlösung von Schuld ist natürlich auch so ein theoretisches Thema. Ich habe mir mal überlegt, wenn ich heute die Leute fragen würde, Jesus als euer Erlöser, was erwartet ihr denn eigentlich, wovon er euch erlöst? Ich vermute mal, wenn man das in einer Umfrage auf der Straße oder so machen würde, die allermeisten Leute würden eine Sache sagen. Der Jesus soll uns doch bitte mal erlösen von diesem nervigen Virus, von allem, was damit zusammenhängt. Das reicht so langsam, wir können langsam nicht mehr, wir haben keine Geduld mehr und keine Kraft mehr, wir brauchen Erlösung von diesem Virus. Und ich habe mich gefragt, ob das eine legitime Erwartung ist, das Jesus zu bitten. Erlöse uns von diesem Virus. Trifft es Erlösung, wie es Jesus meint oder wie es in der Bibel gemeint ist? Oder ist es viel zu einfach? Ich glaube, es ist ein ehrliches Gebet, wenn wir Jesus sagen, bitte erlöse uns doch von diesem Virus und von allem, was damit zusammenhängt. Befreie uns davon. Wir brauchen hier echt Befreiung. Und wir bitten auch darum, dass wir befreit werden. Vielleicht bitten andere Menschen darum, dass sie von Armut befreit werden. Das ist ja auch was, wo Erlösung eine Rolle spielt. Das haben die Israeliten auch schon erlebt, ja, dass ihr Volk aus Ägypten befreit worden ist. Das war das, wo der Erlösungsbegriff so richtig erst aufgekommen ist. Das war übrigens auch das, was sie von dem Messias erwartet haben. Als Jesus auf der Welt war, da haben die Leute ganz konkrete Erwartungen an ihn gehabt als Messias. Er als Messias, der Erlöser, soll sie gefälligst erlösen von nicht unbedingt von Schuld, sondern von den Römern. Wenn man damals eine Umfrage gemacht hätte, wovon soll euch der Erlöser befreien, dann hätten die gesagt, von der römischen Besatzung. So ein bisschen das, was für uns heute vielleicht der Coronavirus ist. Ja, das, was man gern loswerden möchte, wo man merkt, wir kriegen das nicht weg. Wir sind vielleicht zu schwach, wir sind machtlos. Dafür braucht man einen Erlöser. Darf man das? Macht es Jesus? Kann er uns ablösen von dem, wo wir zu schwach sind, dass wir selber loswerden? Ist es Erlösung oder müssen wir Erlösung bei Jesus anders denken? Ich würde sagen, auf lange Sicht erlöst Jesus auch von diesen konkreten Bedrückungen. Vielleicht nicht gleich, aber letztlich doch hat er Israel aus der Besatzung befreit. Ja, er hat dafür gesorgt, dass Israel aus der römischen Klammer befreit wird. Er hat es nicht so gemacht, wie die Leute sich das damals vorgestellt haben. Die haben gedacht, da kommt jetzt ein militärischer Messias, ja, und der zeigt denen mal, wer stärker ist. Nee, so nicht. aber langfristig hat er sie befreit. Ich bin auch überzeugt, dass Jesus uns von Corona befreien wird, von dieser Plage, von allem, was damit zusammenhängt, auch von den Beschränkungen wird er uns befreien. Wann? Das ist seine Sache, das wird er am besten wissen. Ich kann es euch nicht sagen, wann, aber ich bin sicher, dass er uns nicht da drin allein lässt, dass er uns da Befreiung schenken kann. Ich bin auch davon überzeugt, dass er auch den Hunger besiegen kann in dieser Welt. Vielleicht mit uns zusammen, aber ich glaube, dass Erlösung das schon auch mit umfasst. Dass er uns frei macht von Dingen, dass er auch Dinge auflöst, die einfach nicht gut für uns sind. Und es verheißt er ja sogar selber, er sagt ja, am Ende der Tage wird es keine Schmerzen mehr geben, keine Sorgen mehr geben, keine Tränen mehr geben, kein Geschrei mehr geben, kein Leid mehr geben, kein Tod mehr geben. Ich löse euch ab von dem. Letztlich wird es auflösen. Er wird uns erlösen von dem, was uns bedrückt. Also ich glaube, dass man durchaus konkret mit dieser konkreten Erwartung auch an den Erlöser rantreten darf. Ich denke allerdings auch, dass er uns noch mehr schenkt, als nur, dass unsere Probleme beseitigt werden. Erlösung von Jesus ist mehr als ein Problemlöser, mehr als ein Fleckenentferner, ja, mehr als etwas, das die Sachen, die uns nicht so richtig in den Kram passen, entfernt. Also wenn Jesus nur für die Dinge interessant ist, die wir selber nicht losbekommen, dann unterschätzen wir ihn total. Wenn unsere Welt in dieser Krise zu Jesus ruft, erlöse uns von diesem Virus, weil wir selber es nicht können, ja, weil wir Menschen an unsere Grenzen kommen, weil wir vielleicht merken, wo wir ohnmächtig sind, dann ist es schön und wichtig und gut auch. Aber es wäre schade, wenn wir in Jesus nur den Krisenbeseitiger sehen. Er ist Erlöser und es ist mehr als nur das zu beseitigen, was uns gerade schwerfällt. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dieser Geschichte aus Markus 2 von dem Gelähmten. Den bringen seine Freunde in dieses Haus zu Jesus, lassen ihn runter, ja, auf seiner Bahre, und dann liegt er da vor ihnen, und dann sagt er Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Ich erlöse dich von deinen Sünden. Das war nicht die Erwartung, die die Freunde hatten. Die Freunde haben erwartet, dass er ihn von seiner Krankheit erlöst. Das war das, was vor Augen steht. Das war das, was das Leben für den Mann schwer gemacht hat. Und dann geht er Jesus hin und sagt, ich erlöse dich von deinen Sünden. Das, was Jesus da schenkt, ist mehr an Erlösung. Mehr als nur ein Gesundwerden. Mehr als nur ein Problem beseitigen. Seine Erlösung ist noch größer als das, was die erwarten. Jesus vergibt die Schuld. Die Heilung dafür, dass er den Gelähmten dann heilt, ist ein Zeichen dafür, dass er uns diese Erlösung schenkt. Das, dass man es überhaupt erkennen kann. Aber seine Erlösung geht noch viel weiter. Die Erlösung Jesu ist mehr als ein Fleckenentferner. Und ich würde sogar sagen, mehr als ein Fleckenentferner der Schuld. Auch in Sachen Schuld ist Erlösung Jesu nicht nur, dass er uns wieder zurückversetzt auf unsere Werkseinstellungen quasi, ja, so wie wir Menschen mal gemacht waren oder gedacht waren, zurück zur weißen Weste, dass man wieder von vorne anfangen kann bis zum nächsten Waschgang dann. Nee, ich glaube, Erlösung von Jesus kann noch mehr. Erlösung von Jesus macht uns nicht nur wieder sauber und rein, sondern sie macht uns neu. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Erlösung durch Jesus Christus beendet nicht nur was, trennt uns nicht nur von was, nimmt nicht nur etwas weg, löst uns nicht nur ab, löst nicht nur etwas auf, sondern Erlösung heißt auch, dass was Neues beginnt. Sie ist nicht nur eine Trennung, sondern gerade in der Geschichte von Boas und Ruth kann man ja sehen, dass sie eigentlich eher wie eine Hochzeit ist. Erlösung ist auch eine Bindung. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, ja? Jetzt haben wir uns Gedanken gemacht, dass Erlösung heißt, man wird von was getrennt, man wird von was gelöst. Aber die Erlösung von Jesus hat nochmal einen anderen Aspekt, nämlich, dass das auch eine Bindung ist. Und da passt jetzt meine Bindung hier wieder ganz gut. Das erfassen wir mit unserem umgangssprachlichen Reden von Erlösung nicht. Erlösung bei Jesus ist eben mehr, als dass der Schiedsrichter pfeift und die Spannung endlich aufhört, endlich weg ist. Es ist mehr, als dass man erlöst die Augen zumachen darf und von den Schmerzen und vom Leiden befreit wird und sterben darf. Erlösung von Jesus ist mehr, als dass was weggeht, auch mehr, als dass ein nerviger Virus weggeht oder dass man von fremden Machthabern befreit wird. Mehr als was loswerden. Erlösung bei Jesus heißt auch, etwas zu bekommen. Eine Bindung eingehen. Mit ihm verbunden werden. So wie es ein Bräutigam tut mit seiner Braut. In 7 Wochen feiern wir nicht nur Karfreitag. Wir feiern nicht nur, dass wir von unseren Sünden befreit werden, sondern wir feiern auch, dass ein neuer Bund geschlossen wird zwischen Gott und uns. Bei einer Eheschließung ist es ja auch so, das ist ja nicht das Ende. Also wenn man heiratet, dann ist man höchstens befreit von den ewig langen, vielleicht anstrengenden Hochzeitsvorbereitungen. Das wird beendet, okay. Aber alles andere geht erst los. Eine Eheschließung ist der Beginn von einer Bindung für immer. Und das ist mir ganz wichtig. Gott geht einen Bund mit uns ein. Auch das ist Erlösung. Ganz offiziell, so wie der Boas das offiziell macht. Ja, er lässt es sich besiegeln, er lässt es sich von Zeugen bestätigen, dass die Ruth jetzt seine Frau ist, dass er mit ihr verbunden sein soll. Das, was im Stadttor von Bethlehem passiert, das ist ja so offiziell wie in einem Standesamt bei uns. Mit dem kleinen Unterschied, dass damals die Braut nicht selber mit dabei war. Das ist heute, muss die schon selber mit dabei sein, aber damals ging es auch ohne Braut. Aber von der Bedeutung, ja, wie gültig das ist, ist diese Bindung rechtskräftig. Es gab das Zeichen dafür, ja, von dieser Sandale, die man übergeben hat. Und so haben wir auch bei der Erlösung Jesu ein Zeichen, das wir mitnehmen dürfen. Das Kreuz ist das Zeichen, das zeigt, diese Verbindung von Gott zu uns, dieser Bund, der da entsteht, ist rechtskräftig. Der gilt bis in alle Ewigkeit. Und Zeugen gab es damals im Tor von Bethlehem. So gibt es Zeugen bei der Kreuzigung Jesu auch, die uns davon berichten. Wir haben 4 Evangelien, die bezeugen, dass der Sohn Gottes gestorben und auferstanden ist. Das sind Zeugen für uns heute. Es ist rechtsgültig. So wie wir heute sagen würden, Hand drauf oder Unterschrift drunter, so können wir sagen, Sandale her oder das Kreuz in den Blick nehmen, um zu sehen, dass diese Erlösung ein Bund ist, der gilt. Erlösung Jesu ist nicht nur Trennung, nicht nur Loslösung, nicht nur Ablösung, sondern auch Bindung. Und wenn man die Geschichte von Boas genau anguckt, dann merkt ihr, dass das genau der Grund war, warum der Erstberechtigte das abgelehnt hat, diese Lösung. Er wollte sich ja eben nicht binden an diese Frau aus Moab. Er wollte sich nicht an diese Pflichten binden, die er da als Verwandter eigentlich sogar noch vor dem Boas gehabt hätte. Er wollte sich nicht binden an ein Land, das sein Erbe selber vielleicht wertlos macht oder wertloser macht. Er hat kurzfristig gedacht. Der hat durchgerechnet, ob sich das für ihn bezahlt macht, ja. Und hat er gesagt, nee, das rechnet sich für mich nicht. Er war kurzsichtig. Und so ist sogar der Name von diesem Mann, der Erstberechtigte gewesen war, ist in Vergessenheit geraten. Es steht im Buch Ruth nicht drin, wie der geheißen hat. Der sich geweigert hat, den Namen von Elimelech weiterzuführen, bleibt selber namentlich unbekannt. Weil er auf das Kurzfristige geschaut hat, ob es sich für ihn lohnt, diese Lösung. Dagegen der Boas, der investiert hat in diese Lösung von der Ruth, dem sein Name ist bekannt. Dem sein Name wird weitergetragen. Er steht in den Stammbäumen von König David und von Jesus. Er wird in Matthäus 1, wo der Stammbaum von Jesus aufgezählt wird, kommt der Boas drin vor. Der andere, der eigentlich erst das Recht drauf gehabt hätte, verschwindet. Erlösung ist mehr als ein kurzfristiges Loswerden, als ein kurzfristiges Freikaufen. Erlösung ist eine langfristige Bindung. So ist für die Ruth und die Naomi ja. Die werden frei gelöst vom Boas und es ist für sie mehr als nur eine Befreiung. Es ist eine Perspektive, es ist ein Neuanfang. Es geht für sie bei dieser Verhandlung in dem Tor nicht nur darum, das zu beenden, was war, sondern es geht für sie auch darum, das zu beginnen, was dann kommt. Der Blick geht nach vorne, nach dieser Geschichte. Und wenn man jetzt weiterliest in diesem Buch, dann kommt es noch ein bisschen am Ende, weil da kommt dann die Ruth selber gar nicht mehr vor, aber die Naomi kommt vor. Die darf nämlich das Neugeborene, das Kind in den Arm nehmen, die darf ihm den Namen geben, Obed. Und dann wird dann auch erklärt, wie der dann nachher auf der Urgroßvater von König David wird, dass dieses Buch über sich hinauswirkt, ja. Es schließt nicht nur die Zeit der Richter ab. Das Buch Ruth fängt ja an mit, als es war in der Zeit, als die Richter herrschten. Es schließt nicht nur die Richterzeit ab, sondern es blickt voraus auf das, was kommt, auf die Königszeit, auf König David und bis hin zum Messias, bis hin zu Jesus blickt es voraus. Alles das steckt drin in dieser Lösung. Die Bindung, die Gott mit uns eingeht, ist langfristig. Wir haben vorher gebetet oder miteinander den Teil aus Jesaja 43 gesprochen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ja, Gott hat uns erlöst. Aber dann geht's weiter, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist auch ein Teil der Erlösung. Diese Bindung, die uns geschenkt wird und die gilt. Wenn Jesus erlöst, dann ist zum Glück viel mehr als von einem Coronavirus befreit zu werden oder von Schmerzen endlich befreit zu werden. Das durchaus auch. Aber es ist noch mehr. Es ist mit ihm auf ewig verbunden zu sein, ihn als Bräutigam zu haben. Und deshalb gilt es für uns. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir sind sein. Gott hat sich an sein Volk und an uns gebunden. Das ist das, was uns frei macht. Die Bindung von Gott an uns. Das ist das, was uns auch in Zeiten von einem Virus oder wenn man von einer Krankheit bestimmt ist, was uns hoffen lässt, dass wir an Gott gebunden sind, dass er sich an uns bindet. Das ist das, was uns weitersehen lässt, was uns gleichzeitig auch die Möglichkeit gibt, ihn zu bitten, dass er uns befreit. Auch von dem, was wir jetzt am liebsten gerne möglichst schnell los hätten. Und vielleicht ist das ja auch eine Perspektive für deine Fastenzeit. Dass du mit dem Gedanken auch in die Fastenzeit gehst, dass es dir um mehr geht, als nur auf etwas zu verzichten und es zu schaffen, etwas loszuwerden, was dich gerade stört, sondern dass du diese 7 Wochen Fastenzeit nutzt, dass es nicht nur ein Ablösen wird, sondern auch ein Vorbereiten auf die Erlösung, auf diese Bindung, dass Jesus dich neu machen kann, dass du an Karfreitag und Ostern das erfahren darfst, dass du zu ihm gehörst, dass Jesus für dich gekämpft hat, dass er deine Befreiung sich was hat kosten lassen und dass er mit dir verbunden bleiben will. Das soll gelten. Komme, was wolle. Sandale drauf, würde ich sagen. Amen.